Hopcast,
der Craft Beer Podcast.
Hallo, wir sind Regine
und Stefan.
Wir sind zwei Craft Beer Fans aus Hamburg und begrüßen euch bei unserem ersten Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg.
Wir wollen euch anstecken mit der Faszination für Craft Beer und wollen euch die Geschichten erzählen, die sich hinter den einzelnen Brauereien und den Bieren verstecken. Denn da sind eine Menge Leidenschaften auch dahinter verborgen.
Ja, und wir wollen eben halt auch zeigen, dass Craft Beer nicht nur eine Spinnerei von irgendwelchen Vollbartträgern aus der Hauptstadt ist, sondern dass es eine sehr interessante, schöne Sache ist, die viel Spaß macht. Und ich würde sagen, wir kommen direkt zur Sache. Regine, wie bist du denn zum Bier gekommen?
Ah, das ist so eine investigative Frage. Das kenne ich gar nicht von dir.
Ja, so bin ich.
Bier. Ich bin Küstenkind, ich komme aus Flensburg und Flensburger Pilsener ist da natürlich sehr präsent und hat natürlich meine Teenagerzeit schon stark geprägt, wie sich das so gehört, wenn man unterwegs ist als Teenie. Aber so richtig zum Bierliebhaber oder Bierfan bin ich tatsächlich erst in Kiel geworden über den ersten Craftbeerladen, den es da gab, Brewkammer von Lars Müller. Müller hieß der doch, ja, Lars. Lars. Super Typ, der Bier auch liebt, der auch einen Blog hegt und pflegt, der nennt sich Weizenblock und der eigentlich aus dieser Werbegegend bzw. Marketing-Gegend kommt und sich dann gesagt hat, ich mache meinen Laden hier auf und da habe ich die ersten Craft Beer Tastings miterlebt und darüber habe ich dann auch Lillebier, das sind so zwei Kieler Brauer, kennengelernt und dachte mir, hey, wie cool ist das denn? Das sind so zwei Jungs, die so ihr Ding durchziehen und mit ganz viel Mut jetzt auch Crowdfunding machen für ihre erste Brauerei oder beziehungsweise für ihre eigene Brauerei und das sind so starke, schöne Geschichten hinter diesem Getränk. Da bin ich dann halt hängen geblieben. Ja, und du?
Ja, ich trinke auch schon sehr lange sehr gerne Bier.
Das sieht man ja gar nicht an.
Ja, glücklicherweise.
Wie machst du das nur?
Man sagt Alkohol konserviert. Naja, auf jeden Fall, nachdem ich lange Zeit doch diverse Industriebiere gehabt habe, die mir sehr ans Herz gewachsen sind, habe ich vor einigen Jahren eher zufällig mal ein Kellerbier entdeckt aus Franken von der Marke Schlappe Seppel. Das ist ein sehr schöner Name.
Ich mag auch die Namen manchmal bei diesen Craft-Bieren.
Ja, die sind ganz toll. Und das ist, glaube ich, aber nicht mal ein Craft-Bier. Das ist so ein ganz normales fränkisches Bier. Und das war so, glaube ich, das erste Kellerbier, das ich bewusst getrunken habe. Und daraufhin habe ich dann mal geguckt, was es da noch so gibt. Und in dem Supermarkt bei mir um die Ecke hatten die, das war so, keine Ahnung, 2013, 2014, hatten die eine ganz gute Auswahl an verschiedensten Bieren. So habe ich dann auch irgendwann mal mein erstes IPA probiert, das ich natürlich, wie es allen geht, am Anfang ganz fürchterlich fand. Naja, und so nach und nach angefangen, mich so ein bisschen durchzutrinken und festgestellt, was es da alles gibt, neben dem normalen Industriebier, was ich halt sonst immer so getrunken habe. Und ich finde diesen Bereich halt eben auch sehr spannend und deswegen habe ich auch sehr viel Lust, diesen Podcast zu machen.
Du sagst, es war vielleicht gar kein richtiges Craftbier, aber da fängt es ja schon an, oder? Ich meine, es gibt ja viele Biere, die eigentlich Craftbiere sind, die sich aber einfach nicht so nennen, oder?
Naja, wir haben ja in Deutschland halt eben sehr viele kleine Brauereien, die den Tatbestand Craftbier, wie er amerikanisch definiert ist, halt erfüllen. Und das ist natürlich ganz interessant. Deswegen müssen wir für Deutschland eigentlich einen anderen Begriff finden. Und da gibt es ja zum Beispiel Menschen wie diesen Oliver Wesselow, der das schöne Buch Bierleben geschrieben hat, der da ja einen anderen Begriff prägt, nämlich
Kreativbier.
Das klingt ja eigentlich ganz spannend und ist vielleicht für unsere Verhältnisse in Deutschland auch angemessener.
Das ist sowieso ein ganz gutes Buch und Olli, wie er liebevoll in der Szene genannt wird, ist auch ein Mensch mit einer spannenden Historie und jeder Menge Know-how über Bier und er steht auf jeden Fall auf unserer Tablist zum Besuchen. Heute wird er nicht unser Thema sein. Unser Thema sind ja andere Brauer, die wir auf einer eigentlich wirklich sehr, sehr wundervollen Veranstaltung kennenlernen durften.
Nämlich dem Winter Beer Day in Hamburg im Alten Mädchen und der war am 25.11.
20 Brauer waren da, irgendwas um die 140 Biere und 3000 Gäste. Das kann sich natürlich sehen lassen. Und ich glaube, es war der 5. Craft Beer Day. Laut der zauberhaften Pressefrau Jenny ist das Ganze auch wirklich seit 5 Jahren noch immer straight gut besucht. Also eine ganz tolle Geschichte. Wir waren da dieses Jahr auch nicht zum ersten Mal oder diesen Winter nicht zum ersten Mal. Wir finden das da tatsächlich immer ganz spannend. Jedenfalls ich. Einfach deshalb, weil man die Brauer kennt. Ich finde ja immer die Geschichten dahinter großartig und dazu die Biere. Das ist für mich die absolute Gewinnerkombi. Und das ist natürlich echt so ein Wunschparadies da, oder?
Absolut. Und man kann ja für kleines Geld auch eben kleine Probierschlucke probieren. Das ist super. Und wir hatten halt Gelegenheit, mit 4 sehr unterschiedlichen Menschen von Brauereien zu sprechen und mit Daniel Ehlich, dem Biersommelier vom Alten Mädchen.
Hast du schon fleißig verkostet?
Ich habe auf der Tour tatsächlich damit angefangen. Ja, ich konnte mich dem Ganzen nicht mehr entziehen. Und ich habe bei Sebastian, den ich euch ja unter anderem auch empfohlen habe, wo ihr vorbeigehen sollt, Mergele, Bierfabrik, ja, habe ich so einen Blindkauf tatsächlich gemacht fürs Mädchen. Ich habe einen 30er Fass Oyster Stout gekauft, ohne zu wissen, wie es schmeckt. Und habe es da dann probiert am Stand und dachte mir, nee, Daniel, alles richtig gemacht, sehr schön. Also es ist mega gut geworden.
Ja, so freut sich ein Biersommelier, aber richtig vom Herzen.
Ja, absolut. Und es hat uns natürlich gleich direkt dazu inspiriert, dann doch mal bei Sebastian von der Berliner Bierfabrik vorbeizuschauen.
Ja, der Sebastian Mergel. Der Weg war auch nicht allzu weit. Der war so einmal über den Hof und so. Und das haben wir dann gerade noch geschafft. Ja, und dann waren wir da und er sagte diesen magischen Satz.
Darf ich euch was zu trinken anbieten?
Ja, sehr gerne.
Ja, unbedingt.
Also, wir haben 3 neue Biere am Start, die wir heute zum ersten Mal hier dabei haben. Das sind einmal 2... Holzfass gereifte, spontan vergorene Sauerbiere und ein Oyster Stout. Also mit echten Austern aufgebraut.
Also Daniel hat eben so vom Oyster Stout geschwärmt. Vielleicht probieren wir den mal.
Genau. Okay. Wobei einen kleinen Schluck von dem Sauerbier fände ich schon spannend.
Also, du hast jetzt das Oyster Stout und hier ist einmal das Sauerbier.
Ah, dankeschön.
Prost, vielen Dank.
Prost.
Ja, die beiden Biere machten wirklich einen extrem guten Eindruck. Wir hatten
geiler Scheiß war das.
Ja, in der Tat. Wir hatten das On the Spur of the Moment Sauerbier, die helle Variante und das Oyster Stout. Und das war wirklich tatsächlich sehr beeindruckend.
Du hattest so viel Sorge bei dem Sauerbier.
Ja, wir haben ja schon Sauerbier weggekippt, weil wir es nicht mochten. Also wir haben tatsächlich schon viele Biere weggekippt, weil wir sie nicht mochten. Wo man dann sagen muss, okay, die sind interessant. Und
sie waren interessant und man kriegt auf keinen Fall mehr als eine Flasche runter.
Ja, wenn mal überhaupt. So. Ja. Und ich glaube, das letzte Sauerbier hat jeder einen Schluck genommen und wir haben es weggekippt. Und wir konnten uns dem neuen Trend noch nicht so richtig öffnen. Aber manchmal...
Kein Tag ohne Abenteuer, wir haben es gewagt.
Wir haben es
gewagt. Und es hat sich so derbe gelohnt, das war so lecker. Du hast, du hast es mir weggetrunken, ich war sehr verblüfft.
So war es, ja. Und das Oyster Stout ist auch extrem, extrem lecker. Und das Interessante daran ist, man hat tatsächlich bei den Bieren von Sebastian aus der Bierfabrik Berlin relativ schnell so eine Weinassoziation.
Und die kommt nicht von ungefähr.
Also das Sauerbier tatsächlich, das reifte sogar in Holzfässern, bevor Pinot Noir drin war. Und die Barrique-Fässer habe ich auch über einen alten Kontakt aus der Weinszene noch bekommen. Die Tannine der Holzfässer machen das dann eben noch ein bisschen weicher. Vanillin, Tannin und das rundet dann die Struktur ein bisschen ab noch. Es kommt natürlich darauf immer an, welche Mikroorganismen auch man einsetzt. Also es ist jetzt noch Brettanomyces-Hefen dabei, in dem Fall nicht, da sind nur normale Hefen und Milchsäurebakterien. Wie viel Sauermalz man einsetzt, also wie tief dann am Ende der pH-Wert ist. Aber ich finde eben, dass eine Balance, eine schöne Ausgeglichenheit wichtig ist.
Tja, man hört, der Mann hat Ahnung und kennt sich anscheinend auch nicht nur mit Bier aus.
Wie alt bist du?
Ich bin 30.
Du bist aber auch nicht aus Berlin.
Nein, also wir haben zum Glück auch Leute in der Firma, die aus Berlin sind. Sani zum Beispiel, die mit mir hier am Stand ist, die ist Ur-Berlinerin. Ich bin in München geboren, bin aber noch weiter südlich aufgewachsen, im schönen Oberbayern. Ich habe dann eine Ausbildung zum Winzer gemacht in der Pfalz, das ist so in der Nähe, also Rheinland-Pfalz, in der Nähe der französischen Grenze. Und nach der Ausbildung bin ich nach Israel auf ein Weingut gegangen und dann nach Berlin gekommen zum Studium Brauerei und Getränketechnologie. Und da haben wir uns dann zu dritt eingefunden, im Studium kennengelernt, angefangen aus Just for Fun zu Hause zu brauen, bei uns zu Hause das Bier dann mit zu Partys oder Open Airs genommen. Und dann ist aus einem Hobby eine Leidenschaft, eine spinnerte Idee geworden, bis wir dann irgendwann gesagt haben, okay, können wir es uns vorstellen, das mal irgendwann zu machen. Ja, und damit sind wir dann heutzutage Brauereibesitzer, damit Unternehmer. Also letztendlich macht man ja dann irgendwann auch mehr Betriebsführung, Mitarbeiterführung, als dass man selber noch tatsächlich am Braukessel steht.
Ja, der hat einen Plan, das merkt man. Der hat absolut da ein richtiges Unternehmen am Start, seine eigene Brauerei inklusive 5 Jahre Businessplan und Auszubildende. Und also Berliner Hipster-Scheiß ist das nicht. Das Berlin-Bashing kannst du da jetzt nicht bringen.
Nee, absolut nicht. Und es ist auch wirklich eben halt sehr interessant bei ihm, diese Verbindung von Wein und Bier, dass man wirklich eben halt da so in ganz neue Geschmacksbereiche vordringen kann.
Mhm. Und cool fand ich auch, dass diese Edelbeere für ihn die Zukunft sind, aber natürlich ist ihm klar, irgendwas muss die Miete zahlen. Das sind unter Umständen nicht die Edelbeere, sondern die, die sich noch mehr an Bars und an Kneipen verkaufen. Das sind auch die guten Hellen. Und auch das ist eine Kunst. Und die zahlen die Miete. Also Drinkability ist bei ihnen ein ganz großes Thema.
Genau, steht im Vordergrund. Es geht nicht darum, irgendwelche spinnerten Sachen zu brauen, die kein Mensch trinken will.
Muss man beobachten, finde ich total spannend.
Auf jeden Fall.
Also auf unserem Blog kriegt ihr nachher natürlich auch alle Links zu lesen und könnt gucken, wo ihr denn diese Biere findet und was das für Biere sind und was das für Leute sind. Hopcast.de. Lisa sei jetzt schon darauf hin verwiesen, natürlich. Also ich denke, das ist ein gutes Beispiel für jemanden, das ist ein Start-up und der da durchaus eine Vision im Kopf hat. Von der Hipster-Gegend sind wir in eine hipsterfreie Gegend, aber wo ich weiß es gar nicht. Ich war, glaube ich, noch nie direkt da. Aber
ich war auch noch nie in Cottbus.
Nee. Aber so richtig viele Hipster, glaube ich, gibt es da vielleicht gar nicht.
Nee, das vermute ich auch mal. Und wir haben uns dann direkt von der Bierfabrik in Berlin zum Laboratorium nach Cottbus bewegt. Also ehrlich gesagt waren es ja nur ein paar Schritte bei der Veranstaltung. Und wir haben mit Olaf Wirz, dem Gründer und Mitinhaber, gesprochen.
Wie stark ist die Craft-Bier-Szene da im Wilden Osten?
Das ist wie überall. Natürlich ist demografisch, also gesehen ist es so, dass im Westen das Craft-Bier eher angenommen wird als im Osten. Ist aber auch geschichtlich bedingt. Der Osten ist so ein bisschen seiner Bierkultur beraubt worden. Das hat einmal mit der DDR zu tun, aber auch mit der Öffnung der Grenzen nach 89, wo dann Westen Bierkonzerne den Markt überschwemmt haben. Man später wieder Identifikation unter Markennamen ehemaliger Ostprodukte gesucht haben. Genau, richtig. Und im Grunde beginnt da wieder eine Renaissance der eigentlichen Biertradition und des Bierbrauens. Und da, denke ich, passen wir gerade genau hin. Und so nach und nach kommt Regionalität wieder zum Tragen und eben auch mehr Geschmack, mehr Besonderheit und vor allem auch Genuss.
Tja, und man fragt sich, was genießt man denn da so eigentlich beim Laboratorium? Und da gibt es zum Beispiel das preisgekrönte...
Oh, mein Part. F60 Paranoid.
Genau. Und was das so für ein Bier ist, lassen wir den Meister einfach mal selber erzählen.
Also die Grundidee dieses Bieres ist, ich habe vor circa 6 Jahren zum ersten Mal ein India Pale Ale getrunken und habe gedacht, das geht überhaupt nicht, das ist kein Bier, das kannst du nicht trinken. Und wie das so ist, für mich war es damals mit meinen Geschmacksknospen überhaupt kein Bier, was ich mit dem Begriff Bier assoziiert habe. Ja, 95% der Deutschen assoziieren mit dem Begriff Bier eben ein Pilz. Und somit hatte ich am Anfang überhaupt gar keinen Zugang. Leute sammeln ja Wein, ich sammle Bier. Jetzt ist mein Bierkeller halt mit 60% gefüllt mit India Pale Ale. So kann man sich eben auch auf gewisse Bierstile einlassen. Dieses Bier ist eine Kombination aus sehr bitteren und fruchtaromatischen Aromen. Ist mit 5 verschiedenen Hopfensorten versehen. Einem japanischen Hopfen, der nicht sehr oft verwendet wird, weil er bei zu hoher Dosierung eine Aromatik ins Bier bringt, die man nicht unbedingt haben möchte. Und ich glaube, dieses Bier hat eine schöne Ausgewogenheit, hat eine leichte Kokosnote, ist beim Antrunk für den einen oder anderen etwas bitter. Ich sage immer, das ist wie ein guter Freund. Beim Erstkontakt weiß man noch nicht, dass dieses Bier ein guter Freund wird.
Ich habe schon krassere getrunken. Also es ist tatsächlich, eigentlich ist es ein Gaumenschmeichler.
Ja, es ist auch nicht überfruchtig. Also so... Doch, recht bitter, aber das gehört sich ja auch so.
Ja, das kommt mit dem zweiten, dritten Schluck. Dann kommt wirklich die Fruchtigkeit etwas mehr zum Tragen.
Ja, und dieses Bier hat auch schon 2 Preise gewonnen, nämlich...
Die Abfragenummer hier wieder. Gold in 2017, 2016, Silber hat sich also hochgearbeitet. Bei Meininger's International Craft Beer Award in der Kategorie India Pale Ale. Und da kann man sich schon was drauf einbilden. Ich meine, da sind fast 1000 Biere am Start und in der Prüfung von 28 Nationen. Das ist schon gar nicht so schlecht.
Das ist ziemlich ordentlich, genau. Und wir haben noch ein zweites Bier probiert vom Laboratorium, den Wintertraum. Das ist ein Bier, was so ein bisschen in die weihnachtliche Richtung geht.
Ein bisschen mehr, ne? So mit Zimt und Kardamom.
Mit Zimt und Kardamom und mit Ingwer. Mein Ding war es nicht so.
Warum nicht?
Das war mir irgendwie, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, also für mich gehört sowas nicht zwingend in ein Bier rein.
Nicht zwingend?
Nicht zwingend, ich bin da so ein bisschen konservativ.
Naja, aber wir sahen beim Sauerbier, vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Also ja. Ich fand es tatsächlich interessant, es hatte für mich tatsächlich so eine, also es ist so ein schönes Winterbier tatsächlich. Also das ist nichts, was ich im Frühling trinken würde, aber für Winter fand ich das eigentlich ganz schön.
Tja, und während man in Cottbus halt etwas freier ist, was die Zugabe von Aromen ins Bier betrifft, darf man das im Frankenland halt nicht. Denn das Frankenland liegt ja bekanntermaßen nun in Bayern, auch wenn die das nicht so gerne hören. Und da sind die Regeln halt sehr streng, weil das Reinheitsgebot da halt einfach komplett greift, ohne irgendwelche Sondergenehmigungen. Und deshalb muss jemand wie Daniel von der Hopferei Hertrich, die unter dem schönen Namen
Veto gegen Massenbierhaltung.
Genau.
Agieren.
Auf dem Markt sind für das Bier Schokobär, was auch ein preisgekröntes Bier ist. Es ist ein Stout, der auch bei den Meininger Craft Beer Awards 2016 und 2017 sehr gut abgeschnitten hat, nämlich Gold und Platin geholt hat. Um diese Aromen zu erzeugen, muss da ganz anders agiert werden und das erzählt der Daniel jetzt selber.
Ja, also der Schokobär vom Fass ist schon so auch mein absolutes Lieblingsbier, muss ich sagen. Hat immer so einen leichten Touch von einer Schnapspraline, finde ich. So ein bisschen Schokolade, ist ein bisschen Kaffee auch noch mit dabei. Und genau, das kommt über die Hefe. Und dann eben noch so ein bisschen was von Kirsch.
Und wie stehst du zu der Diskussion ums Reinheitsgebot?
Ja, das ist natürlich bei uns ein ganz besonderes Thema auch, weil wir eben dadurch, dass wir in Bayern halt eben nicht außerhalb des Reinheitsgebots brauen dürfen, so wie überall anderswo wir Sondergenehmigungen bekommen.
Ihr seid dann auch verschärft
unterwegs. Genau, also wir müssen halt beim nee, dürfen wir auch nicht. Das darf man, selbst das darf man in Bayern nicht. Das heißt, in unserem Chocolate Stout ist halt auch keine Schokolade, Kakao oder Vanille drin, sondern es kommt allein über die Hefen und übers Malz. Und das ist halt auch so ein bisschen das Besondere, dass wir immer da drüber gehen müssen. Wir sind natürlich kein Freund vom Reinheitsgebot, wir würden auch gerne mal mit Früchten brauen. So, aber vielleicht wird sich das in den nächsten 2-3 Jahren auch geben, dass man da mal auch Sondergenehmigungen dann erteilt bekommt.
Da steckt eine Menge Know-how hinter. Obwohl streng genommen Ralf Hertrich, Daniels Vater, erst vor 5 Jahren angefangen hat mit dem Brauen, mit einer Heimbierbrauanlage und dann sehr schnell recht erfolgreich gestartet ist.
Ja, aber eigentlich sind sie ja anscheinend eine Bierdynastie. Das heißt, die Bieraffinität reicht schon lange zurück. Und wir lassen den Daniel eben mal selber erzählen, wie das in seiner Familie so gewesen ist.
Es ging ja eigentlich schon los bei unserem Opa. Unser Opa war Brauereiverwalter quasi bei Patrizia in Nürnberg. Und da hat man eigentlich schon so, also ich bin quasi mit der Bierflasche großgezogen worden, kann man eigentlich sagen. Und dann ist
siehst
es dazu...
Siehst du, es wird was aus Menschen.
Ja, genau. Genau so ist es. Und dann irgendwann ist es dazu gekommen, dass wir halt dann alle zusammen so Bier interessiert waren auch über ich habe hier beim Hofbräuhaus in Hamburg gearbeitet, habe dort immer jede 2-3 Monate hatten wir so einen Homebrew-Kurs und da habe ich meinen Vater mit hingeschleppt und der war halt eh schon immer Bier interessiert. Und hat dann angefangen, dann auf der kleinen Anlage dann da auch zu brauen, hat da dran gefunden, dann haben wir gesagt, so Mensch,
Heimbrauanlage
genau.
Sozusagen.
Und dann ging es dann so darum, dass wir dann gesagt haben, so nee, eigentlich müsste man das doch intensivieren. Und dann haben wir unseren Biersommelier-Kurs alle gemacht, mein Bruder auch, der heute auch mit da ist, mein Papa und ich.
Habt ihr alle im selben Kurs gesessen?
Nee, nicht. Ich habe den früher gemacht als die anderen beiden. Dadurch, dass ich hier beim Craft Beer Store ja auch das Management mache, war das auch ganz passend. Das habe ich kurz bevor ich dort angefangen habe, habe ich den nochmal absolviert, den Kurs. Und somit merkt man so, dass wir die ganze Familie irgendwie so nur mit Bier zu tun hatte. Mein Bruder arbeitet bei Guttmann im Marketing in der Weizenbierbrauerei. Und deswegen hat es einfach so gut gepasst. Und dann hat irgendwann mein Papa gesagt, so Mensch, jetzt habe ich von Siemens quasi einen Golden Handshake bekommen. Ne? Also wurde ausgezahlt. Und dann hat er gesagt, so Mensch, jetzt, das Geld nehme ich doch jetzt und jetzt machen wir eine Gypsy-Brauerei auf.
Ja, und so ist neben dem Schokobären mittlerweile ein ganz beachtliches Portfolio an Bieren entstanden, das die Hertrichs im Programm haben. Und dafür haben sie aber auch ein eigenes Label, nämlich Veto.
Gegen Massenbierhaltung.
Genau, gegen Massenbierhaltung. Deswegen ist auch unser Thema eben viel mit Tieren. Wir haben den Zwickelhahn als gehopftes Kellerbier. Wir haben den Hopfentiger als IPA, ganz klassisch West Coast IPA mit den ganzen Sea Hops, also Centennial, Chinook, Cascade und Columbus drin. Dann haben wir noch den Weiße Hai, unser Weizenbock, gestopft mit Komet-Hopfen, der so ein bisschen Blaubeeraroma zusätzlich der Bananennote macht. Und dann haben wir noch unseren Lammbock ganz neu raus. Das ist ein Bier mit leichter, oder ein Bockbier mit leichter Rauchnote. Ganz, ganz Idee von Rauch. Also kein Schlenkerle, ne, was man ja in Franken kennt, sondern eine kleine Rauchnote. Und unser Schokobär natürlich.
Ist das ein typisches Bier für die Region?
Nee, ist es eigentlich nicht.
Das heißt, ihr aber seid ja gar nicht so regional verhaftet, sondern ihr
doch, sind wir natürlich auch. Wir haben ja mit dem Zwickelhahn und auch mit dem Weizenbock und jetzt auch mit dem Rauchbock halt eben Biere, die natürlich eher traditioneller sind. Aber das Chocolate Stout und das IPA sind dann auch Sorten, eben, die es nicht so in Franken gibt und mit der wir aber auch die meiste Aufmerksamkeit wirklich auf uns gezogen haben.
Ja, verdiente Aufmerksamkeit. Das war super spannend, das Gespräch mit ihm. Aufmerksamkeit erregt dann auch dort vor Ort Sudden Death. Das sind Oliver Schmökel und Ricky Nagel aus Timmendorf, die dort angetreten sind, eigentlich als Junioren.
Sozusagen, die gibt es erst so als richtige Brauerei seit 7 Monaten.
Und wir haben sie besucht.
Wir sprechen ja schon über, tatsächlich, euer Logo hat mich zuerst erinnert, genau, an Freitag der 13.
Ja, naja, ja, ja.
Ganz klar, ein bisschen Halloween habe ich da noch so ein bisschen gesehen.
Ja.
Aber das ist auch alles gewollt, ne? Das
ja, ja, ist alles. Ist alles.
Sind eure Biere auch so drastisch wie das Logo?
Ja, nein, also...
Oder seid ihr da ein bisschen smoothie?
Nee, eigentlich nicht. Also eigentlich sind wir, oder wir versuchen es eigentlich immer relativ bisschen auf der Kante zu halten. Also klar willst du es trinkbar halten, aber du willst sie auch abheben. So, und aber das, zum Beispiel das Pale Ale, das hat ja auch ein bisschen mehr Wumms, ein bisschen mehr Harz, ein bisschen mehr Pinie als vielleicht manch anderes Pale Ale. Das Porter ist so sehr außergewöhnlich mit echter Banane. Ja, natürlich, klar, es gibt so viel Easy-Drinking-Stuff, das würde auch nicht zu uns passen. Nee, also, es soll trotzdem immer noch gut trinkbar sein, aber es soll trotzdem irgendwo ein bisschen besonderer sein.
Also wir wollen schon spannende Biere machen, nichts Langweiliges. Deshalb Sudden Death ist ja im Eishockey die Verlängerung, der spannendste Moment eigentlich im Spiel. Und so sollen unsere Biere auch sein, die sollen spannend sein. Also 0815 wird es bei uns eigentlich nicht geben, denke ich.
Tja, die Jungs geben sich Tough. Das Tough Guy Pale Ale haben wir probiert und können auch das, was Olli uns geschmacklich schon vorher mit auf den Weg gab, nur bestätigen. Es ist dann tatsächlich dann doch auch hopfiger und harziger, als man es von anderen Bieren gewohnt ist. Sie haben halt blumige Namen, auch noch wie Juice Willis oder Steven Seagal. Und tja, die harten Jungs stehen da anscheinend bei den Namen im Vordergrund, aber auch kein Wunder bei dem Lieblingssport der Jungs.
Ja, Eishockey, ne?
Sport und Bier ist ja irgendwie, passt ja relativ gut zusammen, komischerweise. So, und ja.
Und der Sport hat uns auch zu dem Bier wieder gebracht. Ja. Also wir waren eigentlich schon ein bisschen gelangweilt vom Bier in Deutschland. Und vor fünf, sechs Jahren sind wir zum ersten Mal einfach in Boston gewesen, haben Spiele geguckt und haben da gesehen, was da los ist mit Craft Beer. Und ich habe vorher nur noch Wein getrunken, weil ich Bier eigentlich gar nicht mehr wollte. Aber da habe ich wieder Lust auf Bier bekommen. Und so haben wir wieder angefangen, oder haben angefangen mit der Brauerei. Bier zu brauen, das anders ist.
Also jetzt mal drüber nachzudenken, und nach wann seid ihr in diesen Brauschritt übergegangen?
Vor 7 Monaten.
Vor 7 Monaten, im März.
Zu Hause in der Hype-Anlage oder?
Ja, ja, aber die haben wir schon länger, die haben wir schon ein paar Jahre. Aber vor 7 Monaten halt dann, ja, groß.
Wo braut ihr?
Aber bei Klüverste Neustadt. Das ist 2 Dörfer weiter. Ja, 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 ich kann es ja keine eigene Brauanlage entstellen. Die Kohle auch als Timmendorfer. Für mich ist Timmendorf ist eine Hassliebe. Ich hasse es im Sommer, ich liebe es im Winter. Aber man ist da halt verwurzelt. Und, wir haben den Flecken jetzt mit Sudden Death besetzt.
Tja, und in Timmendorf kann es ja nur einen geben. Insofern, liebe Craft Beer Brewer, Timmendorf als Standort ist raus.
Genau, Sudden Death sind angetreten, um zu bleiben. Die haben auch eine ganz schöne Aufgabenaufteilung. Oliver Schmöke selber ist der Biosommelier da im Team. Und Ricky Nagel, der sorgt für die betriebswirtschaftlichen Grundlagen. Das heißt, die haben da auch eine ganz gute Basis zusammen als Team sich erarbeitet und haben für sich auch einen sehr schönen Braustil definiert.
Wir haben schon so ein bisschen was über euren Braustil gehört.
Ja.
Wie würdet ihr den ganz kurz zusammenfassen?
Okay, ich würde es zusammenfassen zwischen 80er Glamrock, bisschen Naivität und eine Menge Ehrgeiz vom Eishockey und ziemlich viel Testosteron.
Das heißt, am Bier darf man auch mal in die Fresse gehen, oder wie?
Naja, Logo.
Ja, ja.
Richtig reinhauen.
Ja, ja. Es gibt für mich nichts Schlimmeres, als wenn ein Bier nett ist. Nettes Bier.
Nee, das muss auf jeden Fall entweder richtig ballern und die Leute müssen es mögen.
Ja oder nein.
Oder halt nicht.
Schwarz oder weiß. Aber ich mag nichts Nettes. Weil nett ist irgendwo die kleine Schwester von, ne?
Scheiße?
Ja. Es ist so, es gibt so viele easy drinking Pale Ales, die auch gut sind. Das ist alles schön, aber das ist nicht für uns. Nee. Dazu sind wir auch zu krass von allem.
Krasse Jungs, ganz, ganz harte Schale, aber ein ganz weicher Kern. Denn Olli und Ricky legen sehr viel Wert auf Respekt untereinander in der Szene, haben selber eine Kooperation mit den Superfreunden aus Berlin, was den Vertrieb ihrer Biere angeht. Und vor allen Dingen legen sie gesteigerten Wert auf die Einhaltung der ersten Brauregel.
Verreiße nie ein Bier. Das lernt man anscheinend im Biersommelier-Kurs als erstes.
Dass man Bier generell nicht öffentlich schlecht macht. Ich kenne so viele Biersommeliers, die Biere einfach immer runter machen, auch im Internet. Und deswegen ist es mittlerweile so, wenn du sagst, ich bin Biersommelier, ist es so, ah ja, alles klar.
Gilt das für jedes Bier oder nur für Craftbier?
Nein, das gilt generell für jedes Bier. Herr Gott, ein industriell hergestelltes Pilz in Deutschland ist ja kein unbedingt schlechtes Bier. Klar kannst du dich darüber streiten, ob da jetzt irgendwelche Plastike eingesetzt werden zum Filtern und bla und blub. Oder ob es zu einheitlich ist vom Geschmack her. Aber das ist ja alles auch subjektiv, ja. Und wenn jemand halt 5.0 gerne mag, Herr Gott, dann soll das doch trinken. Und Oettinger ist jetzt auch nicht das allerschlechteste Bier, wenn ich das weltweit mal vergleiche.
So.
Naja, aber es ist doch so. Trink doch mal Miller Lite in der USA. Trink das doch mal. Dagegen ist Oettinger ein gutes Bier.
Oder Asahi aus Reis gebraut oder so. Ja. Kannst du auch nicht trinken.
Dagegen ist doch Oettinger ein gutes Bier.
Das ist Oettinger wenigstens noch ein richtiges Bier.
Natürlich würde ich es auch nicht zu Hause aus Genuss trinken. Auf gar keinen Fall. Ja, aber ich finde es einfach verwerflich, sich hinzustellen und Leute, die es ihr Leben lang betrieben haben und es gelernt haben, einfach zu zerreißen, weil das scheiß Bier, nur weil es nicht mit Hopfen gestopft ist. Das finde ich schade. Das ist ein anderes Bier. Und deshalb ist dieser Sommelier-Titel mittlerweile so negativ behaftet. Weil eins lernst du eigentlich am ersten Tag der Ausbildung. Man macht Biere nicht schlecht.
Was nicht heißt, dass man nicht darüber sprechen kann. Auch durchaus kritisch, sagt auch Daniel Ehlich.
Gebt mir bitte Feedback. Sagt nicht, mein Bier schmeckt. Punkt. Das ist das beschissenste Feedback, was ich als Brauer bekommen kann. Sondern erklärt es. Versucht es zu erklären, versucht es zu beschreiben und hat in dem Zuge, was ich ganz nett fand, auch uns Sommelieren, unsere Tätigkeit, die wir leisten, halt auch hervorgetan, dass es wichtig ist, auch der breiten Masse, dass wir dafür da sind, das sehe ich halt auch so, das Bier halt zu präsentieren auch ein bisschen die Brücke zu schaffen zwischen Brauer und Konsumenten.
Aber heißt es nicht, dass man dann schon wieder irgendwann mal, wenn man denn wirklich Erfolg haben will damit, in dieser ja doch kleinen Nische, es ist einfach noch eine kleine Nische in Deutschland, dass man dann doch gefälliger brauen muss am Ende des Tages?
Das ist die Frage, wie definierst du Erfolg? Braue selber keine Biere, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen. Die Frage ist halt, es ist ein frisches Produkt, das Bier. Und du musst dir vorher überlegen, was habe ich für ein Konzept, wie will ich arbeiten, wen will ich erreichen? Welche Konsumenten oder welche Endverbraucher will ich mit meinem Bier erreichen? Wen nicht? Also du musst da klare Grenzen ziehen. Und dann musst du dir natürlich überlegen, ja, will ich mich diesem endlosen Prozess des Wachstums hingeben in meiner Firma oder bin ich zufrieden, dass mein Kiez mein Bier gut findet, dass ich mir ein bisschen Radius braue. Das entscheidet jeder Brauer, der sein Bier braut und vertreiben möchte, glaube ich, sollte wie sich diese Frage beantworten.
Da ist das Spiel noch offen sozusagen.
Ja. Ja, und dieses Offene ist ja gerade das Schöne an der Szene, was uns auch daran so fasziniert. Die Craft-Bier-Szene ist in der Entwicklung. Ständig gibt es neue Biere, es gibt neue Brauereien, es gibt Traditionsbrauereien, die alte Bierstile neu interpretieren. Das ist in einer permanenten Bewegung.
Da geht noch einiges. Was da geht, werden wir versuchen herauszukriegen, indem wir mit unterschiedlichen Playern in der Szene sprechen und die besuchen in den folgenden Podcasts. Uns interessiert natürlich auch euer Feedback. Wir haben eine Internetadresse, die nennt sich www.hopcast.de. Über diese könnt ihr uns erreichen. Wir freuen uns sehr über eure Anregungen und vielleicht auch über Themenvorschläge, whatever. Schreibt uns, wir freuen uns drüber. Für heute sind wir, denke ich, am Ende. Und werden uns jetzt zur Belohnung selber mal ein schönes Bier gönnen hier.
Ja, in diesen meinen Händen halte ich einen Lumberjack von Ratsherrn. Das wird uns heute in eine adventliche Stimmung versetzen. Es grüßen aus Hamburg Regine
und Stefan.
Und wir sagen Tschüss und bis bald.
Ahoi.